NDR Info. Norddeutschland.
Aus Hamburg mit Anna-Lou Beckmann. Und wir blicken zu Beginn nach Niedersachsen. In Hannover läuft den gesamten Tag über bereits eine groß angelegte Suchaktion. Ein autistischer Junge wird vermisst. Die Polizei, die versucht, den 10-Jährigen zu finden und bittet dabei auch die Bevölkerung um Hinweise. Was derzeit bekannt ist, das habe ich vorhin mit unserem Reporter in Hannover, Nils Christoph, besprochen. Und ich wollte von ihm zunächst wissen, wann der Junge das letzte Mal gesehen wurde.
Ja, das war gestern Abend, also am Freitagabend, so 18.30 Uhr. Da hat es bei der Polizei geklingelt am Apparat der Vater des Jungen, der dann sagte, mein Sohn ist seit etwa einer halben Stunde verschwunden. Beide kommen gar nicht aus Hannover, sondern aus Berlin, sind zu Besuch hier in der Stadt. Und die wohnten in der Yorkstraße, das liegt im Stadtteil Oststadt, ganz dicht am großen Stadtwald hier in Hannover, der Eilenriede. Und da begann dann auch sogleich die Suche der Polizei.
Und wie gehen die Einsatzkräfte jetzt weiter vor?
Also die Suche startete gestern Abend und die Polizei hat unter anderem Spürhunde im Einsatz, Drohnen und natürlich auch Einsatzkräfte und auch den Hauptbahnhof hier in Hannover, den hatte man im Blick. Vor allem die Kollegen der Bundespolizei haben verstärkt die Augen offen gehalten, ob sie einen Jungen alleine mit einem Kuscheltier in der Hand sehen, weil es auch einfach sein kann, dass der Junge sich in den Zug gesetzt hat und zurück nach Berlin gefahren ist. Dort wartet auch eine Mama auf ihn, er hat also ein Zuhause da. Bislang hatte die Suche aber noch keinen Erfolg. Eine Sprecherin sagte mir, dass aber heute auf jeden Fall noch weitergemacht wird.
Vielleicht ja ganz interessant für all diejenigen, die in und um Hannover unterwegs sind. Wie sieht denn der 10-Jährige aus und wie sollte man sich verhalten, wenn man ihn sieht?
Der Junge hat kurze braune Haare, hatte gestern jedenfalls noch blaue Jeans an und ein blaues Shirt mit dem Schriftzug Outside. Zudem trägt er eine schwarz-weiß karierte Jacke und er hatte, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, ein Kuscheltier in der Hand, ein helles. Daran kann man ihn ganz gut erkennen. Die Polizei sagt hier aber auch nochmal, weil viele vielleicht schnell dann diesen tragischen Vermisstenfall eines toten Jungen aus Bremervörde im Kopf haben, auch wenn bei beiden Autismus diagnostiziert wurde, gibt es hier keine besonderen Verhaltensweisen, wenn man diesen Jungen sieht. Also man kann ihn ansprechen oder am besten gleich die Polizei rufen. Die Polizei sagte mir, das ist ein ganz normaler Junge, der möglicherweise jetzt schon im Zug sitzen könnte auf dem Weg nach Hause.
In Hannover wird ein 10-jähriger autistischer Junge vermisst. Die Suche läuft aktuell noch. Informationen waren das von unserem Reporter in Hannover, Nils Christoph. Und die Telefonnummer der Polizei für eventuelle Hinweise, die finden Sie online bei uns unter ndr.de. In Hamburg ist die Zahl der Abschiebungen gestiegen. Im ersten Dreivierteljahr, also bis Ende September dieses Jahres, wurden fast 1.300 Geflüchtete in ihre Heimat oder in das EU-Land zurückgeschickt, in dem sie zuerst Asyl beantragt hatten. Das entspricht rund 15% mehr Menschen als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Einzelheiten von Susanne Röse.
Seit 2023 werden aus Hamburg sehr viel mehr Menschen nach dem Dublin-Abkommen zurück in andere Länder überstellt als noch in den Jahren zuvor. In diesem Jahr wurden laut Senat bis einschließlich September bereits 244 Menschen nach der Dublin-Regel in die Länder abgeschoben, die für das Asylverfahren zuständig sind. Und das waren 30% mehr Menschen als im Vorjahreszeitraum. Die Linksfraktion fragt die Zahlen regelmäßig ab. Gut 100 Menschen mussten in ihre Heimat zurückkehren. Ein Drittel von ihnen stammte aus Osteuropa. Deshalb vermutet Carola Enzlen von der Linksfraktion, dass dies oft auch Obdach- und Wohnungslose waren. Es wurden auch mehr verurteilte Straftäter abgeschoben. Laut Innensenator Andi Grote hat die Abschiebung von Straftätern für seine Behörde denn auch hohe Priorität. Auch Abschiebungen von Straftätern nach Afghanistan befürwortet Grote.
Er gilt als ein Urgestein der Landespolitik in Schleswig-Holstein. Die Rede ist von Lars Harms vom SSW. Nach fast einem Vierteljahrhundert im Landtag in Kiel hat der Friese heute bekannt gegeben, dass er sein Mandat niederlegen will. Anfang Januar wolle er sich aus der Politik zurückziehen, hieß es. Moritz Mayer zu den Hintergründen.
Politiker sollten gehen, wenn sie es noch selbst entscheiden können, sagte Lars Harms zu seinem angekündigten Rückzug. Im November wird der Fraktionsvorsitzende des SSW 60 Jahre alt. Am 6. Januar soll dann Schluss sein mit der Politik. Harms wird dann 25 Jahre im Landtag von Schleswig-Holstein gesessen haben. Damit habe er seinen Dienst am Land erbracht, sagte der Friese. Jetzt seien andere dran. Mit Christian Dierschauer und Sibylla Nitsch stehen demnach jüngere Leute für den Fraktionsvorsitz bereit. Für Harms soll Michael Schunk in den Landtag nachrücken. Lars Harms wurde im Jahr 2000 erstmals in den Landtag gewählt. Später war er mit dem SSW, mit der Küstenkoalition, erstmals Teil der Landesregierung. Nach dem Wahlerfolg im Jahr 2022 habe der Husumer entschieden, zur Mitte der Legislatur zu gehen. In Zukunft möchte Harms mehr Musik hören, kochen und Fußballspiele im Stadion erleben.
Blicken wir nun in den Nordosten. In den Bibliotheken in Mecklenburg-Vorpommern gibt es ein ganz besonderes Angebot für junge Entdecker und Tüftler. Mit 3D-Druckern, Metallbaukästen und spannenden Konstruktionsprojekten möchte das neue MINT-Programm, die Technothek, den Forscherdrang bei Kindern wecken. Doch wie begeistert man eigentlich die Ingenieure und Wissenschaftler von morgen für Technik und Innovation? Dominik Kistea hat sich das in Neubrandenburg einmal genauer angeschaut.
So? Genau, und loslassen.
Carlottas Hand fährt über das Mauspad des Laptops. Mit ihren Mitschülerinnen programmiert die Neunjährige gerade ein kleines, mit Lämpchen und Lautsprechern ausgestattetes Gerät, das nur etwa halb so groß ist wie ein Smartphone. Ihr Spitzname Lotti blinkt auf dem Display auf. Gemeinsam mit weiteren Kindern vom ASB-Hort in Neubrandenburg darf sie die neuen Technik-Kits ausprobieren.
Also, wir haben unseren Namen geschrieben, was wir auf dem Ding haben wollten. Und dann haben wir es auf Herunterladen gedrückt. Und jetzt machen wir noch einen Hintergrund, also eine Hintergrundmusik. Ich habe sowas noch nicht gemacht. Das ist mein erstes Mal.
Kinder für Technik zu begeistern, das ist das Ziel der sogenannten Technotheken. Dafür kooperiert der VDI, der Verband Deutscher Ingenieure, zusammen mit Bibliotheken. 17 Technotheken sind landesweit geplant. Cindy Keding vom VDI Mecklenburg-Vorpommern ist eine der Initiatorinnen.
Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern ein Problem, und zwar Fachkräftemangel im Bereich der Ingenieure. Es fehlt schon Nachwuchs an den Hochschulen. Durch die Technotheken erhoffen wir uns, dass wir Kinder eben schon ganz, ganz früh für Technik begeistern können.
Diese Mitmachbibliotheken sollen das technische Grundverständnis in Kindern und Jugendlichen wecken und erste Schritte in den Bereichen Robotik und Programmierung ermöglichen. Ausprobieren und tüfteln sind ausdrücklich erwünscht. Carlotta macht das Programmieren sichtlich Spaß. Der Hort, den die Neunjährige besucht, ist regelmäßig in der Bibliothek zu Gast. Einmal im Monat können sich die Kinder gemeinsam Bücher oder Spiele ausleihen. Und nun auch in der Technothek lernen. Dabei sollen sie in ihrem Entdeckerdrang nicht eingeschränkt werden. Auch sie selbst sei keine Expertin und lerne immer wieder dazu, erzählt die Kinder- und Jugendbibliothekarin Josephine Bord.
Wir Erwachsenen haben eher die Hürde, dass wir denken, wir müssen alle Kids eigentlich genauso gut beherrschen wie die Kinder. Dabei ist es gar nicht so. Die Kinder, die packen diese Baukästen aus und legen einfach los. Also für uns ist da tatsächlich gar nicht so enorm viel Arbeitsaufwand hinter. Wir stellen es zur Verfügung und das reicht für die Kinder, um loslegen zu können.
Gleich loslegen, das wollen auch Carlotta und ihre Freundinnen. Ihre Namen haben sie ja bereits programmiert. Nun wollen die Mädchen eine Melodie erfinden.
Wir haben ja alles auf dem Computer gemacht und das war sehr cool. Auf alle Fälle mache ich das nochmal. Aber jetzt machen wir erstmal das andere, aber wir wissen noch nicht, was wir anderes machen.
Dominik Kistea über ein neues MINT-Programm für junge Entdecker in Mecklenburg-Vorpommern hier auf NDR Info. Reggae und Barmstedt in Schleswig-Holstein, das bringt man wohl eher nicht miteinander in Verbindung. Die Galerie 3 macht das nun aber. Das Museum ist schon dafür bekannt, die Kulturen der Welt in Form von bildender Kunst auf die Schlossinsel zu holen. Der Titel der aktuellen Ausstellung: Catch the Vibe. Unsere Reporterin Corinna Belo hat die Künstlerin in der Ausstellung getroffen.
Sie hat eine Staffelei mitten in der Ausstellung aufgebaut. Die Künstlerin Zoe McTaggart will zeigen, wie sie malt. Mit einem breiten, flachen Pinsel und viel Wasser wischt sie den Lila-Ton förmlich über die Leinwand, tupft dann mit einem Tuch einen Teil wieder weg. Auf dem Bildschirm zu erkennen, eine junge Frau mit dunkler Hautfarbe. Sie hockt. An den Füßen trägt sie Rollschuhe. Sie sieht sehr cool aus, herausfordernd. Fotorealistisch zu zeichnen oder mit feinen Linien und akkuratem Pinselstrich zu malen, das war nie das Ding von Zoe McTaggart.
Also wenn ich mir so vorstelle, so ein kleines Mädchen sitzt brav am Tisch mit so einem kleinen Zettelchen und zeichnet so schön brav vor sich hin. Nee, ich wollte halt immer raus, meinen ganzen Körper benutzen und wirklich deswegen auch die großen Formate. Ja, ich möchte einfach, dass der ganze Körper beteiligt ist.
Die Künstlerin aus Hannover malt, als wären ihre Bilder eine Tanzfläche. Zoe McTaggart hat schottische Vorfahren, aber sie liebt den Reggae. Der hat sie sogar zum Ausstellungstitel inspiriert.
Catch the Vibe, das habe ich aus dem Jamaikanischen, aus dem Patois, weil ich sehr eng mit der Reggae-Dancehall-Musikszene verbunden bin, schon seit vielen, vielen Jahren. Also ich habe aufgelegt und war auf jeder Party unterwegs und die Menschen haben mich einfach so fasziniert und das versuche ich halt in diese Bilder mit reinzunehmen. Und meine Bilder, ich sag auch, dass die eigentlich Reggae sind.
Das überträgt sich voll und ganz, findet die Leiterin der Galerie 3, Karin Weißenbacher.
Faszinierend finde ich an diesen Arbeiten die Farbigkeit, die Bewegung. Ne? Man hat das Gefühl, man ist Zeuge eines Frozen Moments. Es rauscht vorbei und man möchte dann tiefer hinschauen. Und die Bilder halten Stand. Das ist das Tolle.
Eine Frau sitzt auf einem wild umherspringenden Pferd, gemalt in vielen bunten Farben. Oder eine Superheldin, umringt von großen grauen Hunden. Sie blickt den Betrachterinnen und Betrachtern direkt in die Augen. Die vielen Farben, gewischt, getupft, selbstbewusst aufgetragen. Die Energie explodiert förmlich. Neben der Leichtigkeit in den Bildern hat Zoe McTaggart aber auch eine Botschaft. Sie fordert maximale Freiheit.
Wenn ich mich umschaue, womit werden Mädchen und Frauen anders konfrontiert als Männer? Wo gehen die Männer einfach durch und die Frauen müssen immer kämpfen oder sich zurücknehmen? Oft wird erwartet, dass man sich zurücknimmt. Und ich möchte eben das Gegenteil. Ich möchte sagen, nee, hier bin ich, hier sind die Bilder und hoffe damit, andere Mädchen, Frauen zu inspirieren, einfach das Gleiche zu tun und zu sagen, nein, ich habe meine Stärken, ach, und ich darf auch einen Fehler machen, das macht nichts. Der kann auch groß und in Farbe sein.
Sie mache Kunst für die, die die Welt verbessern wollen, sagt sie. Kunst für Visionärinnen.
Corinna Belo über die Ausstellung Catch the Vibe, zu sehen in der Galerie 3 in Barmstedt. Bis zum 17. November geht das noch. Soweit Eindrücke aus Norddeutschland hier auf NDR Info. Und hier geht es jetzt weiter mit den Schlagzeilen der Woche, aufbereitet für unsere jüngsten Hörer.